Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Mit Heike Sikoni, schönen guten Tag. Ja, Weihnachten steht ja jetzt wirklich ganz dicht vor der Tür. Und wer seinerseits an Weihnachten auch durch Türen gehen möchte, durch Kirchentüren zum Beispiel, der geht ja auch ein Stück himmelwärts. Eigentlich sind es ja die großen Kathedralen, die den Himmel abbilden wollen. Aber auch kleine Kirchen und Klöster und ihre Kapellen haben eine ganz eigene Atmosphäre und spannen ihren Raum über uns wie ein Himmelszelt. Wir werden uns unter einige dieser Himmelszelte begeben, in England, in Quedlinburg, in Maria Schwarzach und gleich als erstes in Straßburg. Schön, dass Sie mitreisen. In Domradio Reisen, da nehmen wir Sie heute mit in Kirchen und Klöster quer durch Europa. Unsere Reise führt uns als erstes ins Elsass, in eine Kathedrale der Superlative. Eine Kathedrale, über die große Dichter ins Schwärmen gerieten. Victor Hugo hat über das Straßburger Münster zum Beispiel gesagt, ein Wunder so unermesslich und zierlich doch zugleich. Und Johann Wolfgang von Goethe ist in wahre Begeisterungsstürme ausgebrochen, als er vor der gotischen Kathedrale stand. Mit welch unerwarteter Empfindung überraschte mich der Anblick, als ich davor trat. Ein ganzer großer Eindruck erfüllte meine Seele, den, weil er aus 1000 harmonisierenden Einzelheiten bestand, ich wohl schmecken und genießen, keineswegs aber erkennen und erklären konnte. Ja, bei so sinnlich überschwänglichen Formulierungen, da ist meine Kollegin Hilde Regeneter neugierig geworden und hat sich das Straßburger Münster selber einmal angesehen.
Bei schönem Wetter, 30 Kilometer entfernt, kann man schon die Silhouette der Kathedrale sehen. Diese Kathedrale ist auch außergewöhnlich, also im Vergleich zu anderen Kathedralen, da sie asymmetrisch ist. Also normalerweise hätte auf der anderen Seite, Südseite, einen zweiten Turm bauen werden sollen, aber der wurde nie errichtet wegen Mangel an Spende, Mangel an Geld. So haben wir, wie gesagt, einen sehr hohen Turm links, nur der 142 Meter hoch ist.
Mit seinen 142 Metern war der Turm des Straßburger Münsters lange Zeit das höchste Bauwerk der Christenheit, erzählt Stadtführerin Regine Baumgärtner, und zwar bis zum Jahr 1874. Dann zogen andere an ihm vorbei, aber die Kathedrale Notre-Dame ist bis heute das Wahrzeichen der Stadt und der Region geblieben. Besonders interessant, das Zusammenwirken deutscher und französischer Einflüsse an dieser größten Kirche im Elsass.
Also wir stehen vor dem Hauptportal der Kathedrale. Also es ist ein Portal, das sich sehr von französischen Kirchen inspirieren lässt. Das kann man auch gut verstehen. Hier haben bei dem Langschiff und dieser Fassade französische Mitarbeiter mitgewirkt. Das waren Leute aus Chartres, später dann aus Paris und Reims. Sie waren hier auf der Suche von einer Baustelle, einen Job eigentlich, nachdem ihre französischen Kirchen schon fertig gebaut waren. Also hier haben diese französischen Mitarbeiter in damals dieser deutschen Stadt Straßburg einfach nachgemacht, was sie zu Hause schon gemacht haben.
Und das waren vor allem auch fein ausgearbeitete Reliefs und Skulpturen, die keine typisierten Gesichter mehr hatten wie im frühen Mittelalter, sondern immer stärker individualisierte Züge. Das kann man am Straßburger Münster an vielen Stellen beobachten. Natürlich an den vor Figuren nur so überbordenden Portalen, aber auch im Inneren.
Wir gehen jetzt langsam rein in diese Kathedrale. Ein Langschiff, das 63 Meter lang ist. Es ist auch 32 Meter hoch. Dieses Langschiff ist eigentlich für eine gotische Langschiff nicht besonders groß oder besonders hoch. Warum diese bescheidenen Maßen für dieses gotische Langschiff? Ganz einfach, also ist also hier gebaut worden über die Fundamente der romanischen Kirche von dem 11. Jahrhundert.
Von den romanischen Wurzeln des Gotteshauses zeugt bis heute der wuchtige Ostbau, während Westbau und Querschiff ganz im Geist der Gotik gestaltet sind. Aufstrebend, leicht und licht. Ein Beispiel gotischer Innovationskraft steht im südlichen Querschiff. Das nämlich wird getragen vom berühmten Engelspfeiler. Posaune blasende Engel, die Evangelisten und Christus als Weltenrichter. Eine überaus eindrucksvolle Darstellung des jüngsten Gerichts hochmodern in der Zeit, in der sie geschaffen wurde, in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts.
Sehr realistisch, die Gesichter der Engel und hauptsächlich Evangelisten ist immer anders. Wenn man ratet durch den Stein, die Falten von den Kleidern, man sieht auch die Knie, also es ist sehr elegant, sehr raffiniert dargestellt. Da sind diese ersten Mitarbeiter aus Chartres hergekommen. Hier erlebt man wirklich die Wiedererdeckung von der Statuen. Also hier sind noch diese Engel und diese verschiedenen Evangelisten im Stein der Säule integriert. Aber 5 Jahre später, wenn man die Tür verlässt, hier auf der rechten Seite rausgeht zum Südportal, sind es schon selbstständige Statuen. Also das hat man in der Antike gekannt, aber vergessen während der Mittelalter. Und hier in Straßburg wird wieder diese Geburt von Statuen zu sehen geben.
Statuen, die im einfallenden Licht der vielen, vielen Fenster besonders gut zur Geltung kommen. Insgesamt hat das Straßburger Münster 5000 Quadratmeter Glasfläche. Viele der bunten Scheiben mussten schon aufwendig restauriert werden, weil ihnen die Luftverschmutzung so sehr zusetzt. Viele müssen es noch. Bereits im 19. Jahrhundert wurde das wohl berühmteste Fenster der Kathedrale general überholt.
Wenn man Richtung Westen schaut, diese Rosette betrachten, also damals war der Baumeister dann Erwin von Steinbach. Also man kann schon sagen, dass er diese Bauphase markiert hat. Das ist nämlich jetzt die breiteste Rosette von Frankreich. Sie ist 14 Meter breit und stellt eine Sonne dar. Das Motiv im Stein ist die Sonne, Symbol von Jesus. Sonne und Jesus gehen unter, sterben, aber sind wieder lebend. Also Jesus beim Ostersonntag, die Sonne am nächsten Tag.
Davon kündet das strahlende Gelb der Rosette, ergänzt von Blau- und Weißtönen von Rot und Grün. Tatsächlich leuchtet dieses ganz besondere Glaskunstwerk wie eine Sonne aus dem Dunkel der Mauern hervor. Und untermalt damit den Gesamtraumeindruck im Straßburger Münster, den Regine Baumgärtner so beschreibt.
Also diese Kathedrale ist sehr hell eigentlich, hat viel Stein, ist sehr hoch, wirkt leicht.
Ja, leicht und luftig, so hat unsere Reporterin Hilde Regeneter das Straßburger Münster erlebt. Eine Kathedrale, die nicht nur jetzt zur Weihnachtszeit das Herz der Stadt ist. Aber um der Mittelpunkt, ein Kraftort in einer Stadt oder Gemeinde zu werden, braucht es nicht immer gleich eine Kathedrale. Wir werden uns gleich eine viel kleinere Kirche ansehen, die es trotzdem in sich hat. Und dafür reisen wir von Straßburg aus gesehen Richtung Nordosten nach Quedlinburg. In Domradio Reisen, da sind wir heute so kurz vor Weihnachten unterwegs zu Kirchen und Klöstern. Eben haben wir dem Straßburger Münster einen Besuch abgestattet, eine Kathedrale, die als Aushängeschild der Stadt gilt. Ganz anders ist es bei der Kirche, in die es jetzt geht. Sie liegt eher versteckt in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt. Das ist eine über 1000 Jahre alte Stadt, sie ist Weltkulturerbe und es gibt zwar eine protestantische Stiftskirche, die auf einem Schlossberg über Quedlinburg thront, Treffpunkt für die katholische Gemeinde ist allerdings eine ein bisschen verstecktere Kirche, die St. Wiperti-Kirche. Barbara Wiedemann hat sich von Stadtführerin Sibylle Rathmann durch diese Kirche führen lassen.
Wir sehen eine relativ schlichte Ausstattung, natürlich für eine katholische Gemeinde sehr schlichte Ausstattung, aber die Hauptkirche ist die Mathildenkirche in der Stadt und hier diese Viperti-Kirche wird als Sommerkirche genutzt und es gab ja kein kirchliches Inventar mehr.
In der St. Viperti-Kirche bekommt das Wort schlicht eine neue Bedeutung. Ein Bauwerk, das beeindruckt, gerade wegen seiner Schlichtheit. Von der einstigen barocken Ausstattung findet sich nichts mehr. Ein offenes Holzsparrendach erhebt sich über dem länglichen Kirchenraum und erinnert ein klein wenig an die Zeit, in der die Kirche als Scheune genutzt wurde. Das war Anfang des 18. Jahrhunderts. Und von einer Scheune ist das mittelalterliche Kirchenbauwerk heute natürlich wieder weit entfernt.
1955 hat man also hier sozusagen von null begonnen. Den Taufstein, es ist ein mittelalterlicher Taufstein, der allerdings aus einer Dorfkirche in Rieder stammt. Der Deckel dann ist eine moderne Arbeit aus den 60er Jahren.
Nach dem Zweiten Weltkrieg machte sich die katholische Gemeinde für eine Restaurierung der Kirche stark, zu der auch eine Neugestaltung der Kirchenfenster gehörte. Dass sich die Fenster heute in das Gotteshaus harmonisch einfügen, ist der Tatsache zu verdanken, dass der Förderverein der St. Viperti-Kirche den Auftrag einer heimischen Firma gegeben hat, die sich durch ihre kunstvolle Glasarbeit auszeichnet, berichtet Stadtführerin Sibylle Rathmann.
eine Firma, die nach der Wende sich wieder privatisiert hat. Der jetzige Inhaber, Frank Schneemelter, ist also wirklich einer derjenigen, der noch nach alter Tradition Glasmalerei und Bleiverglasung herstellt. Also eine der wenigen Werkstätten in Deutschland. Das ist wahres Kunsthandwerk, muss man einfach so sagen. Und die Firma hat schon auch sehr gute Aufträge gehabt. Der größte internationale Auftrag, den sie also hier hatten, das waren die Fenster der deutschen Nationalkirche in Rom, die sie restaurieren durften.
Mitte des 9. Jahrhunderts wurde St. Viperdi vermutlich als Außenposten des Klosters Hersfeld gegründet. Das Gotteshaus gehörte zum Königshof Otto I. und natürlich durfte darin eine Krypta nicht fehlen.
Diese Krypta hat höchstwahrscheinlich Otto schon gesehen bei seinem Aufenthalt im Jahre 1000. Denn in den Quedlinburger Annalen ist berichtet, dass der Kaiser das Osterfest des Jahres 1000 hier in Quedlinburg verbracht hat.
Zeitzeuge der Ottonen und ein Meisterwerk romanischer Baukunst. Die Besonderheiten dieser 1000 Jahre alten Krypta entdeckt man am besten bei einem Gang durch den dreischiffigen, tonnengewölbten Raum.
Sehen Sie einen sogenannten einfachen Stützenwechsel. Es wechselt eine Säule auf einen Pfeiler, Säule und Pfeiler. Und wenn wir uns die Säulen und Pfeiler etwas genauer anschauen, dann sehen Sie, dass diese wahrscheinlich nicht ursprünglich für diese Krypta bestimmt gewesen sind, sondern in zweiter Verwendung hier hineinkamen. Dieser Pfeiler ist ursprünglich mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Grabstein gewesen, den man hier auf dem Kopf stehend einbaute, einfach wahrscheinlich um zu zeigen, hier soll er nicht mehr als Grabstein dienen.
Vieles gibt's also zu entdecken in der St. Viperdi-Kirche in Quedlinburg. Barbara Wiedermann hat uns dorthin mitgenommen. Zu den großen bekannten Klöstern in Deutschland gehört die Abtei Münster-Schwarzach. Sie liegt etwa eine knappe halbe Stunde von Würzburg entfernt. Die wuchtige Kirche macht Reisenden schon von weitem auf das Kloster am Main aufmerksam. Zum Kloster dazu gehören außerdem ein Gymnasium, ein Verlag, ein großer Fährhandel, Landwirtschaft, natürlich ein Buchladen, eine Bäckerei und Metzgerei, mehrere Gäste- und Seminarhäuser. Bekannt ist die Abtei aber auch durch Persönlichkeiten wie Pater Anselm Grün, dessen spirituelle Ratgeberbücher viel gelesen werden. Der Orden der Benediktiner wird abgekürzt mit OSB und das steht für das lateinische Ordo Sancti Benedicti. In Münster-Schwarzach steht das aber auch für was ganz anderes und das wiederum sagt sehr viel aus über das Kloster.
Wir haben ja hinter unserem Namen noch so drei Buchstaben, OSB, und das bedeutet auch, oh, sie bauen. Ich habe Münster-Schwarzach noch nie erlebt, ohne irgendwo eine Baustelle zu haben.
Erzählt Bruder Thomas Morus, der mit großer Begeisterung durch sein Kloster Münster-Schwarzach führt. In der fast tausendjährigen Geschichte war Münster-Schwarzach immer von großen Baustellen und Aufbruch geprägt, aber auch von Niedergang und Zerstörung. Die heutigen Missionsbenediktiner sind gerade mal 100 Jahre hier. Von früheren Epochen sind nur wenige Kunstwerke oder Bauten erhalten, so im Vorraum der heutigen Kirche die Kopien zweier Barockgemälde.
Und das ist eigentlich ganz schön, wenn man hier zu uns reinkommt, die wenigsten wissen das, dann begegnet man erstmal zwei Schmuckstücken aus der alten Zeit, bevor man in die Kirche geht. Und jetzt können wir in die Kirche marschieren.
Vier Kirchen standen hier im Laufe der Jahrhunderte. Sie erzählen zugleich die Geschichte des Klosters. Im 8. Jahrhundert, zur Zeit Karls des Großen, sind es zunächst Ordensfrauen, die hier siedeln und eine Holzkirche bauen. 100 Jahre später verlassen sie den Ort, Benediktinermönche folgen. Im 10. Jahrhundert erlischt das Klosterleben erstmals, doch schon bald folgt eine neue Blüte und 1066 wird die zweite Kirche, eine romanische Basilika, vollendet. In den folgenden Jahrhunderten, so auch im Dreißigjährigen Krieg, wird das Kloster häufig zerstört. Dann aber im 18. Jahrhundert wird die Abtei komplett erneuert. Balthasar Neumann, berühmter Architekt des Barock, baut für das Kloster seine erste große Kirche.
Wir haben alte Zeichnungen von der Neumannkirche und auch ein Modell ist da, wo man sieht, was das für ein gewaltiges Bauwerk war. Also wenn wir die Kirche heute hier hätten, dann hätten wir jeden Tag bestimmt zig Busse, die nur wegen der Kirche kämen.
Aber gerade mal 60 Jahre kann die neue Kirche nur genutzt werden. 1803 wird das Kloster ein Opfer der Säkularisation. Die Mönche müssen alles aufgeben. Ein Blitz schlägt später ein. 1825 wird die Barockkirche abgebrochen und fortan als Steinbruch benutzt.
Bis dann 1913 die Missionsbenediktiner von St. Ottilien, die hier in Franken eine Niederlassung suchten, hier angefangen haben und haben sich Gedanken gemacht, das könnten wir kaufen. Und im Laufe der Jahre wuchs die Gemeinschaft immens. Wir haben Zahlen von 436 Mönchen hier in Münster-Schwarzach.
Und so entsteht die letzte große Kirche, wie sie noch heute das Bild von Münster-Schwarzach prägt. Es ist allerdings die Zeit der Nationalsozialisten, die den Kirchbau immer wieder stoppen. Ständig eilen die Mönche nach Berlin, um den Weiterbau zu erwirken. Ein Jahr vor dem Krieg, 1938, wird die Kirche von Albert Boslet dann doch fertig. Ein nach außen trutziger Bau, der an romanische Kirchen erinnert und dessen schlichte, runde Formen im Innern auch etwas Beruhigendes haben. Wenig lenkt in dieser großen Kirche ab und der Blick geht weit nach vorn.
Und das Auge wird praktisch genommen vorne von dem Christus Salvator. Also Christus, der Auferstandene mit den ausgebreiteten Händen und den Wundmalen. Und ich weiß, also dieser Christus, wo ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, oh Gott, da hängt ja ein Guru da vorne, ja, so mit den langen Haaren und so. Aber im Lauf der Zeit wird er einem doch dann, weil man jeden Tag dort betet, wird er griffiger. Und diese Haltung der ausgebreiteten Hände, sage ich immer, das bedeutet zweierlei. Das eine ist, geht hinaus. Also ich sende euch, ja, ich schicke euch weg. Und das Zweite ist, wenn man zurückkommt in Heimaturlaub oder überhaupt, dass er sagt, du, ich nehme dich an mein Herz.
So schauen die Mönche von Münster-Schwarzach auf ihren Christus, denn ihr Leben ist vor allem von der Mission geprägt. Bruder Thomas Morus war 18 Jahre in Tansania, zunächst nur als weltlicher Entwicklungshelfer, dann aber trat er dort in den Orden ein. Heute kümmert er sich daheim in der Missionsprokura der Abtei um die Vernetzung der weltweiten Aktivitäten, kümmert sich um Hauszeitschrift und Fotoarchiv und vieles mehr. Und er hütet die Schafe. Hinter den Werkstätten der Bullenzucht und den Lagern des Fährhandels, dort wo die Felder des Klosters beginnen, steht der kleine Stall.
Ja, hallo! Ja! Oh! Oh, schön! Es ist noch gar nicht Futterzeit. Da kann ich euch. Ich kann euch ein bisschen was geben. Ein bisschen was. So, das ist jetzt ein kleines Kraftfuttergemisch. Vorsicht. So. Jetzt und mit einem Schlag ist es ruhig. Ja, außer die zwei, die da drüben sind.
Die Glocken der Abtei läuten zum Mittagsgebet. In der Kirche beten auch die Gäste mit, die allein kommen oder an Kursen teilnehmen. Gut 160 Gäste kann das Kloster in 5 Häusern unterbringen. Bruder Thomas Morus aber zeigt am Ende des Klosterrundganges begeistert auf einen Gebäudetrakt, der noch aus der Barockzeit von Balthasar Neumann stammt und so gar nicht für Gäste bestimmt war. Eine Wassermühle.
1749 fertiggestellt. Da waren 3 Wassermühlräder, da war über Wasserkraft Elevatoren, die das Getreide in den ersten Stock geschafft haben. Da waren hier Pferdeställe und für die Reitburschen Unterkünfte. Ja. Heute ist ein Festsaal drin für uns. Oben drüber ist Bibliothek, da ist nochmal Buchbinderei und nochmal Gemeinschaftsräume. Das lasse ich mir wirklich eingehen als einen wunderschön gestalteten Bau.
Stefan Quieditz hat sich von einem begeisterten Bruder Thomas Morus durch die Abtei Münster-Schwarzach führen lassen. Falls Sie in der Gegend sein sollten, an Heiligabend gibt es eine Christmette und Eucharistiefeier. Kurse in Münster-Schwarzach finden erst wieder nach Weihnachten statt, ab dem 27. Februar. Das Kursangebot der Abtei finden Sie im Internet unter www.abtei-münsterschwarzach.de und das aktuelle Programmheft wird Ihnen von dort auch zugesandt. Auf unserem Streifzug durch Kirchen und Klöster kommen wir jetzt, wie kurz vor Weihnachten, wieder in eine eher lauschige Ecke. Ein kleiner weißer Fleck mitten im Grün, jedenfalls wenn kein Schnee liegt. So sieht die Abtei Mariawald von weit oben aus der Vogelperspektive aus. Gut 60 Kilometer westlich von Köln liegt das deutschlandweit einzige Trappistenkloster für Männer. Wer sich nach Ruhe und Frieden sehnt, der findet zwar nicht nur jetzt, aber eben auch jetzt an Weihnachten im schlichten Klosterkirchlein Ruhe. Und wem dann noch nach Füße vertreten ist, der wird von der traumhaft schönen Eifellandschaft ringsumher begeistert sein. Und dann nach 15 Kilometern strammen Laufens die legendäre Erbsensuppe von Maria Wald genießen.
Der Name ist Programm. Die Abtei Maria Wald liegt nämlich wirklich mitten im Wald. Und zwar am Rande des Höhenzugs Kermeter in der Nordeifel, auf immerhin 420 Metern über dem Meeresspiegel.
Landschaftlich ist es hier sehr schön, auch noch relativ einsam gelegen, was eigentlich auch dem ursprünglichen Zisterzienserideal entspricht. Eine einsamere Lage, wobei ich sagen muss, ursprünglich war die Lage der Klöster in unserem Orden mehr in den Tälern. Bei uns ist es von daher zwar auf der einen Seite mehr ursprünglich, relativ einsam, auf der anderen Seite aber auch durchaus untypisch auf dem Berge.
Sagt Abt Josef. Er leitet seit Anfang 2007 das einzige Trappistenkloster für Männer in Deutschland. Trappisten? War das nicht einer dieser sehr, sehr strengen Schweigeorden?
Also die Trappisten, wir sind als Trappisten, ist die volkstümliche Bezeichnung. Das ist ein Zweig der großen Zisterzienserfamilie, der sich im Laufe der Jahrhunderte herausentwickelt hat. Wir sind Zisterzienser der sogenannten strengeren Observanz. Das heißt, man bemüht sich, ein ursprüngliches, ein authentisches Mönchsleben nach der Regel des heiligen Benedikt im klösterlichen Bereich ohne besondere Zusätze, ohne Schule, ohne Seelsorge.
Stattdessen bestimmen eben Gebet und Kontemplation den Tagesrhythmus der Mönche. Das Schweigegebot ist allerdings längst nicht mehr so streng wie früher einmal. Und zum Beten gehen die Trappisten in Maria Wald meist in ihre kleine weiße Abteikirche.
Die Ostseite unserer Kirche ist ein Mönchschor mit etwa 53 Plätzen, wo unsere kleine Gemeinschaft mit etwa 8, 9 Mitbrüdern das Stundengebet vollzieht, jeden Tag, angefangen um 4 Uhr nachts. Durch den ganzen Tag zieht es sich bis abends um 19:30.
In dem Haus deines Mächtes.
Jederzeit können Leute auch still hier eintreten, unser Gebet mitverfolgen. Auch still für sich beten. Sie können ihre Anliegen in die Mappe hinten eintragen, sodass wir sie auch noch zusätzlich mit in unser Gebet hineinnehmen können.
Das Gotteshaus im gotischen Stil ist das Herzstück der Klosteranlage. Seine Anfänge gehen bis ins späte 15. Jahrhundert zurück. Von der Originalsubstanz ist allerdings nicht mehr viel übrig. Zu verheerend waren die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg. Aber
unsere Kirche, die strahlt etwas aus von der ursprünglichen Einfachheit und Schlichtheit der Zisterzienser. Da sind wir auch ganz froh, dass wir das, man kann auch sagen, im Laufe der Jahrhunderte, war teilweise verloren gegangen. Die Kirche war etwas reicher geschmückt und ja, man könnte sagen, jetzt durch die Zerstörungen, manches ist dann auch verloren gegangen, wurde weggeschafft, verkauft und so weiter, sprich auch Glasfenster. Sind wir aber dahin gelangt, den Wiederaufbau in ja, Einfachheit und Schlichtheit, wie es ursprünglich eher den Zisterziensern entsprach, zu vollziehen.
Heute leben 13 Mitbrüder in der Abtei, eine ähnlich kleine Gemeinschaft wie zu Anfangszeiten um das Jahr 1486, als etwa 10 Zisterzienser das Mönchsleben in Maria Wald starteten. Die absolute Blütezeit dann Jahrhunderte später, um 1900 nämlich. Damals waren hier 100 Trappisten zu Hause und Maria Wald erhielt den Status einer Abtei. Seitdem gibt es hier auch Äbte, einschließlich Abt Josef, bis heute 9 an der Zahl.
Eine sehr wechselvolle Geschichte. Wenn man sie genauer betrachtet, sieht man auch, wie ein Kloster immer wieder auch bei aller gewissen Selbstständigkeit, bei allem eigenständigen Leben doch auch sehr abhängig von der Geschichte ist. Also auch der Dreißigjährige Krieg, Hunger, Pest, alles hat irgendwo auch die Französische Revolution, die gerade zur Auflösung des Konvents geführt hat, wo Maria Wald etwa knapp 60 Jahre ohne Mönche war. All das hat auch unsere ganze Geschichte geprägt.
Und die Geschichte geht weiter. Ein Noviz und ein Postulant sind der aktuelle Nachwuchs in Maria Wald. Um ihren Klosterbetrieb auch finanziell am Laufen zu halten, führen die Brüder ein Gästehaus mit mehreren Zimmern. Und der Tagestourismus aus dem Umland ist ein wichtiger Einnahmequell. Die Mönche freuen sich immer über Besuch, meint Abt Josef.
Liebe Hörer vom Domradio in Köln, es wäre schön, wenn Sie nach Mariawald kommen. Sie haben bei uns Möglichkeiten, sich ja etwas zu erholen, also an Leib und Seele. Auch Sie können in unser Gotteshaus gehen, Sie können auch etwas ja, in unserer Klostergaststätte für Ihr leibliches Wohlbefinden tun. Sie können auch etwas wandern. Und ja, auch im Klosterladen das ein oder andere Werben.
Zum Beispiel die Highlights, die im Klosterladen und in der Klostergaststätte feilgeboten werden.
Die Mariawalder Erbsensuppe, die seit etlichen Jahrzehnten in unserer Klostergaststätte verkauft wird, die eines unserer wichtigsten Produkte ist. Und des Weiteren auch ein besonderes Produkt, unser Klosterlikör, den es in zwei Ausführungen gibt, den Abteitropfen und den Klosterlikör.
Ja, und wer vor Ort Trappistenbier trinken möchte, der kann auch das in der Klostergaststätte tun, allerdings nicht mehr in Mariawald selbst gebrautes. Die Brauerei hat schon 1959 ihre Tore geschlossen und seitdem wird der Gerstensaft von Mitbrüdern aus Belgien importiert. Hilde Regenitter hat sich in Mariawald mit Abt Josef unterhalten.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Ja, und da wir heute in Domradio unterwegs sind, in Kirchen und Klöstern, stellt uns Daniel Hauser jetzt chartfähige Klostermusik vor.
Ein Video auf der Internetseite YouTube brachte den Stein ins Rollen für die Zisterziensermönche aus dem Stift Heiligenkreuz im Wienerwald. Eine große Plattenfirma wurde auf den damals noch unbezahlten Erfolg dieses Clips aufmerksam und brachte die Schüler des Klosters anschließend weltweit in die Geschäfte. Über 1 Million Exemplare sind bis heute verkauft von dieser ersten CD. Auf der dritten Ausgabe haben die Zisterzienser diesmal wieder alles zu sich zurückgeholt. Sie betreiben ihr eigenes Plattenlabel und widmen das aktuelle Projekt ihrem Schwesterkloster in Bochum. Es wurde Ende der 80er Jahre von Mönchen aus Münster-Schwarzach gegründet und Maria gewidmet, genauer gesagt dem Leiden Marias. Ein liturgisches Gedicht zu ihrem Gemütszustand unter dem Kreuz gibt der neuen CD den Namen Stabat Mater. Die Musik dazu ist knapp 1000 Jahre alt, stammt also aus der Zeit der Klostergründung im Wienerwald. Einzig der luxemburgische Pianist David Janni ergänzt die Gesänge mit selbst komponierten Klavierlinien. Die CD trägt zwar noch den Obertitel »Die Zisterziensermönche aus dem Stift Heiligenkreuz«, aber diesmal singen eben auch einige Ordensbrüder vom Kloster Stiepel aus Bochum mit. Salve Regina aus dem Album »Chant Stabat Mater«.
Auf unserem vorweihnachtlichen Weg durch Kirchen und Klöster, da machen wir uns jetzt auf nach Großbritannien. Es geht an den Rand von Dartmoor. Da liegt inmitten grüner Hügel eine stolze Benediktinerabtei. Buckfast Abbey heißt sie. Fast 500.000 Menschen besuchen pro Jahr diese Abtei. Und den dienstältesten Besucher, den haben wir heute hier, Helmut Pate. Seit 40 Jahren fahren Sie dahin. Sie sind einigen unseren Hörern sicherlich bekannt, Kirchenredakteurs. Kirchenzeitung-Redakteur, jetzt haben wir es richtig, Helmut Pate, erzählt uns immer wieder, was in der Zeitung steht. Und diesmal erzählt er uns jetzt, wie er denn, warum er seit 40 Jahren in dieses Kloster fährt. Wir haben ja so viele Klöster in der Gegend, Herr Pate. Warum muss das ausgerechnet eins in England sein?
Ja, wenn man Englisch lernen muss, weil einfach die Schulsituation das erfordert, dann muss man schon nach England fahren. Und wir hatten einen Englischlehrer, der gab einem automatisch eine Note besser, wenn man mal in England gewesen war. Und Benediktiner, das ist ja auch ein Netzwerk über die ganze Welt. Und ich war befreundet mit dem früheren Abt, dem Prior aus Marialach. Basilius Ebel war der Abt und Emanuel von Severus der Prior, der kannte unsere Familie recht gut. Und der hat dann den Kontakt nach Buckfast Abbey gemacht. Ja, und dann bin ich eines Ostern hingefahren und habe mir das da angesehen. Die Mönche waren ausgesprochen lieb zu mir, weil sie wussten, dieser Mensch, der da aus Deutschland kam, ein Schüler, keine 18 Jahre alt, der muss jetzt hier bei uns Englisch lernen. Und dann haben sie das mit Erfolg, sage ich mal, getan. Die Note war dann nachher entsprechend.
Und war es Liebe auf den ersten Blick bei Ihnen?
Es war absolut Liebe auf den ersten Blick, weil dieses Kloster am Rande des Dartmoors, das kennen unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht aus den Edgar-Wallace-Filmen, und aus Es liegt in Devon, das ist das sogenannte Rosamunde-Pilcher-Land, wo also die schönen Filme alle gedreht werden, liegt erstmal wirklich zauberhaft. Der River Dart fließt hinter dem Kloster vorbei. Es ist eine schöne Gegend und die Mönche sind einfach ja, nette Typen, sag ich mal. Mit dem ich bis heute sehr gut befreundet bin, war ein Jahr vor mir ins Kloster eingetreten und wir kommunizieren regelmäßig über E-Mails, telefonieren gelegentlich. Er war auch schon hier in Deutschland. Also da hat sich über die vielen Jahre, die ich dann immer wieder hingefahren bin, eine echte Freundschaft zu den Mönchen und zu England entwickelt.
Und wenn Sie da hinfahren, was kommt erstmal alles in den Koffer? Was braucht man für einen Klosteraufenthalt?
Also ich brauche für einen Klosteraufenthalt all die Dinge, die ich auch im Urlaub sonst mitnehme. Also auch einen CD-Player, um gelegentlich Musik hören zu können. Alles, was man normal im Urlaub braucht. Im Kloster selbst ziehe ich in eine Gästezelle, sage ich mal, einen kleinen Raum in einem früheren Herrenhaus, was ins Kloster integriert ist. Sehr schön, mit der Zeit auch immer moderner geworden, also Dusche und WC in einem alten Türmchen angebaut, das ist alles da und was die Engländer ja so lieben, ein Kamin, in diesem Falle ein elektrischer, aber er vermittelt halt die Atmosphäre, die man für England erwartet, ein kleiner Raum und da kann man sich dann wunderbar aufhalten, lesen und sich in den benediktinischen Alltag fallen lassen.
Das heißt, was machen Sie dann da tagsüber?
Ja, da stehe ich, obwohl es Urlaub ist, morgens um 6:30 auf. Ich gehe nicht in die Laudes, die ist also noch früher, dann müsste ich um 5:30 aufstehen. Das tue ich mir dann doch nicht an. Kurz nach 7 sind die ersten Gebete von den Mönchen verrichtet und dann gibt es Frühstück. Um 8 Uhr ist Gemeinschaftsmesse. Um 1 Uhr gibt es ein Mittagsgebet und anschließend das gemeinsame Mittagessen. Abends um 6:30 ist dann Vesper und um 9 Uhr komplett. Und in diesen sehr klar strukturierten Tag kann man sich als Gast in diesem Kloster wunderbar einbringen und hineinfallen lassen. Und allein die Struktur führt dazu, das gebe ich ehrlich zu, dass man sich auch ein Stück erholt. Denn nur lange schlafen im Urlaub führt letztendlich nicht zur Erholung. Und das Ganze, Anführungszeichen, drumherum, also die Möglichkeit, in eine Kirche zu gehen, einfach nur durch zwei Türen, ganz nah dran zu sein und sozusagen in einem heiligen Bezirk zu wohnen, tut jedem Menschen, glaube ich, einmal im Jahr oder täte jedem Menschen einmal im Jahr ganz gut.
Es ist ja eben auch doch immer eine besondere Atmosphäre in Kirchen oder Klöstern. Wie würden Sie denn die Atmosphäre beschreiben in Buckfast Abbey?
Ja, sie ist nicht so, wie wir gerade gehört haben, in einem Trappistenkloster, weil eben fast 500.000 Menschen dieses Kloster besuchen, weil es für die Engländer auch so faszinierend ist. Katholische Mönche in diesem anglikanischen Land eigentlich sind schon eine Besonderheit. Und 1-2 bekommt man auch immer zu Gesicht, weil sie sich halt auch um die Besucher kümmern. Ansonsten ist ja die Benediktinerregel bete und arbeite. Also die Mönche arbeiten da auch, machen ganz tolle Sachen. Einer der Mönche ist ein ganz bekannter Bienenzüchter gewesen. Er hat die Buckfast-Biene gezüchtet, eine sehr resistente Biene, heute ganz wichtig, ist dafür von der Queen ausgezeichnet worden und dem Bundespräsidenten mit dem Bundesverdienstkreuz. Ein anderer, leider inzwischen auch gestorben, hat eine besondere Technik für Glassteine entwickelt, macht daraus wunderbare Fenster und hatte sogar zum Schluss den Auftrag, in New York an diesem Mahnmal für die Opfer vom 11. September etwas beizutragen. Also gearbeitet wird und das, wovon die Mönche heute intensiv leben, der Buckfast Tonic Wine, muss ja auch produziert werden.
Zu dem kommen wir auch später nochmal, zu dem Tonic-Wein. Aber Sie haben schon gesagt, seit 40 Jahren fahren Sie dahin. Sie haben natürlich Mönche kommen und auch gehen sehen. Sind da auch richtig Freundschaften entstanden?
Ja, das unbedingt. Also es gibt sicher 4 oder 5, die ich als meine Freunde bezeichnen würde. Einige sind nun leider deutlich alt geworden. Aber Father James zum Beispiel ist ungefähr so alt wie ich oder der Gastbruder ist ein bisschen älter. Das sind Menschen, die ich zu meinen Freunden zählen würde und ich freue mich, dass es umgekehrt genauso ist. Sie fragen regelmäßig, wann kommst du wieder und Leute, kommst du wieder? Und das ist eigentlich immer so gewesen. Auch der frühere Abt, den würde ich als väterlichen Freund bezeichnen, zu dem konnte man oder konnte ich auch hingehen, wenn man mal so persönliche Probleme besprechen wollte. Das, was man eben bei Mönchen und Seelsorgern überhaupt gerne tut und in so einer Klosteratmosphäre, gelingt das wunderbar.
Und Sie haben uns ja, damit wir uns das mal auch mal vorstellen können, O-Ton, also ein kurzes Gespräch mitgebracht von Father James, und dann hören wir mal kurz rein.
Every monk will have a different, slightly different answer to the question, why are you a monk? But I have observed over the years that...
Und wovon spricht Father James da gerade?
Ich habe ihn gefragt, warum er Mönch geworden ist, und dann hat er mir so die verschiedenen Sichten gegeben. Als er als junger Mann eingetreten ist, war es natürlich nicht so, dass er geglaubt hat, dann 40 Jahre später der Chefmanager dieses Klosters zu sein und quasi für alles und jedes eine große Mitverantwortung zu tragen, die Finanzpläne zu erstellen, sondern ist Mönch geworden, dann Priester geworden, also geweiht worden, sicherlich in einem Benediktinerkloster, um zu beten, eben auch um zu arbeiten. Aber welche Arbeit er dann nun bekommen hat, das hing letztendlich wohl mit seinem Talent zusammen. Und das hat er mir mal ein bisschen erläutert, dass er sagt, es gibt natürlich gerade heute Menschen, die suchen viel mehr die Abgeschiedenheit in einem Kloster. Die wird man in Bagfast nicht finden. Wer da eintritt, der wird über kurz oder lang in die Prozesse einbezogen und bekommt irgendeine Aufgabe übertragen, weil die Gemeinschaft inzwischen auch kleiner geworden ist, sodass man sagen muss, also Beten und Arbeiten steht da gleichgewichtig nebeneinander.
So ein Kloster ist im wahrsten Sinne des Wortes ja auch ein lebender Organismus. Und von diesem Organismus, Buckfast Abbey am Rande von Dartmoor in England, wird uns Helmut Prate gleich weitererzählen. In Domradio Reisen nimmt uns Kirchenzeitungsredakteur Helmut Pate jetzt noch einmal mit in die Abtei Buckfast in England. Seit 40 Jahren fährt er immer wieder dahin. Ja, Herr Pate, da erlebt man ja wahrscheinlich die unglaublichsten Geschichten und lernt ja auch skurrile Menschen kennen. Da ist ja England eigentlich für berühmt. Was haben Sie denn da alles schon so erlebt und wen haben Sie kennengelernt?
Also wenn Sie skurril sagen, dann fällt mir ganz spontan der Sohn des Außenministers des letzten österreichischen Kaisers ein. Ja, ganz spannende Geschichte. Der wollte mich immer überzeugen, in eine Liga einzutreten, die dann die Selig- und Heiligsprechung dieses Kaisers betrieb. Und er hat mir irgendwann mal einen kleinen Splitter vom Sarg des Kaiser Karls gegeben. Das gehört jetzt unter die Abteilung Skurril. Man lernt interessante Menschen kennen. Ich habe kennengelernt in der Zeit Lord und Lady Clifford. Das sind also Adlige, die da in einem so schönen Herrenhaus wohnen, was auch schon bei Rosamunde Pilcher eine Rolle spielte. Die sind Förderer des Klosters und haben mir eben von diesen Filmaufnahmen schon die nettesten Geschichten erzählt. Davon machen wir aber nochmal eine eigene Sendung hier im Domradio, wie sowas in so einem Herrenhaus dann entsteht.
Und Sie haben schon mal angedeutet vorhin, es ist natürlich auch eine tolle Gegend, wo dieses Kloster liegt. Was kann ich denn machen? So, was kann ich mir alles angucken, wenn ich da bin?
Also diejenigen, die hinfahren möchten, sollten auf die Internetseite Buckfast Abbey gehen, findet man leicht, und dann sieht man schon, was in der Nähe alles zu besichtigen ist. Das Dartmoor als Wanderparadies natürlich, aber eben auch so schöne Herrenhäuser. Buckland Abbey, das vom National Trust unterhalten wird, das die Heimat von Francis Drake kann man sich ansehen, oder Seltram House, auch ein Haus des National Trust, da wurden Jane Austen Filme abgedreht. Plymouth und Exeter. Exeter ist eine bezaubernde Stadt. Buckfast Abbey liegt genau zwischen Plymouth und Exeter. Kann man also gut erreichen, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also anschauen kann man sich auch etwas, wenn man dann sozusagen aus dem Klosterbezirk mal herausgeht. Aber vom Kloster aus selbst kann man wunderbare Wanderungen entlang des River Dart machen. Das ist also wirklich schön und trägt mit dazu bei, dass es im Kloster, wenn man ein paar Tage da wohnt, wirklich erholsame Tage sind für Körper und Geist.
Jetzt fahren Sie da seit 40 Jahren hin, ich sage es immer wieder gerne. Jetzt hätten, und Ihre Begeisterung für England ist halt groß, Sie hätten das Ganze doch vielleicht auch in einem schönen Landhotel über die Bühne bringen können, oder wäre das was anderes gewesen?
Ja, ich hatte auch schon das Vergnügen, in so dem einen oder anderen Landhotel so ein paar Tage sein zu dürfen. Die sind in England ganz speziell, das macht auch Spaß, aber es ist was anderes, weil man ja dann sozusagen sich selber den Tag bestimmen muss. Und das Schöne am Eintauchen in Buckfast Abbey ist eben die Teilhabe und Teilnahme am Klosterleben. Wenn man will, kann man sich einbinden in das Leben der Mönche, kann mit ihnen beten und singen. Und das tut einfach gut. Und ich kann es nur so sagen, wie ich es jetzt seit eben diesen vielen Jahren empfinde und was mich immer wieder veranlasst, im nächsten Jahr zu gucken, wann kannst du wieder hinfahren.
Sie bleiben meistens so 10 Tage in der Abtei. Können Sie beschreiben, was sich dann so bei Ihnen verändert? Werden Sie einfach ruhiger, zufriedener?
Also, dass jemand so lange bleibt, ist sicherlich die Ausnahme. Die meisten Gäste, die kommen, bleiben nur 3-4 Tage da. Aber weil ich eben sozusagen fast schon zum Inventar gehöre, darf ich dann auch ein paar Tage länger bleiben. Ja, man wird ruhiger. Man wird absolut entspannter und kommt mit ganz vielen guten Vorsätzen wieder zurück. Gerade als Journalist weiß man das ja, ist ein hektisch geprägter Alltag, dass man sagt, komm, lass mal alles jetzt etwas ruhiger angehen, so kriegst du das auch hin. Das sind so die Dinge, die man von dort mitbringt und auch das macht das Ganze eben sehr lohnend. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bringe ich mir natürlich auch immer ein Kästchen von dem wunderbaren Tonicwein mit, den die Mönche da nach einem natürlich Geheimrezept machen und ich habe Ihnen ja ein Schlückchen mitgebracht.
Ja, ich habe es jetzt hier gerade vor mir stehen. Ich habe das Gläschen gerade geholt. Das wollen wir mal anstoßen. Also wir haben hier wirklich nur kleine Fingerhutgläschen voller Tonicwein. Der sieht ganz dunkel aus.
Ja, es ist ein Rotwein, der aus Frankreich kommt und den verfeinern die Mönche in einer Fabrik. Gerade jetzt, vor 2 Jahren, haben sie eine neue gebaut, weil das Getränk in England höchst populär ist. Es hat auch schon in der Times Schlagzeilen gegeben, weil vor allen Dingen in Schottland junge Leute das gerne trinken und auch manchmal einen über den Durst trinken. Und das führte dann zu den Schlagzeilen. Er schmeckt, ja, beschreiben kann man ihn nicht. Man muss ihn probieren, wenn man da ist. Wie gesagt, ich bringe mir immer etwas mit, um dann auch im Nachhinein gerne an die Zeit zu denken.
Ich rieche mal dran. Also er riecht irgendwie nach, ich weiß es nicht.
Ja, es ist eben ein Geheimrezept und er ist vor 1,5 Jahren gestorben. Father Richard, der das Rezept kannte, wir waren sehr, sehr gut miteinander befreundet. Ich habe ihn nie gefragt, was alles drin ist. Ein bisschen was steht auf dem Etikett, aber ich bekomme immer Flaschen, da ist gar kein Etikett drauf.
Ich probiere es jetzt mal so. Schmeckt sehr speziell, aber sehr lecker. Kein Wunder, dass man gerne ab und zu dann mal in den Keller geht und an Buckfast Abbey und an Father Richard zurückdenkt, wenn sie dann wieder hier sind.
Das tue ich gerne.
Helmut Pate, vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie uns erzählt haben von Ihren Erfahrungen in einem Kloster. Seit 40 Jahren fahren Sie schon nach England, nach Buckfast Abbey. Wer das auch tun möchte, wir haben die Internetseite schon gesagt, einfach Buckfast Abbey, das ist die Internetseite und da kann man sich das angucken und dann können Sie vielleicht auch gerne einmal auf den Spuren von Helmut Pate in diesem Kloster wandeln. Dankeschön.
Danke auch.
So, und jetzt noch ein paar Tipps für das Wochenende, für alle, die nicht Samstag und Sonntag brauchen, um schnell noch Geschenke zu kaufen, um die Geschenke einzupacken oder um vorzukochen. Also ein paar Tipps für richtig entspannte Menschen.
Advent in der Dampflok. Seit fast 150 Jahren sind sie in Essen unterwegs, die Dampfzüge der Hespertalbahn. Ursprünglich zum Erztransport genutzt, ist die Bahn heute eine Touristenattraktion. Am 4. Advent sogar eine ganz besondere. Zum Ausklang der Adventszeit können Besucher in diesem Jahr erstmals einen gemütlichen Nachmittag oder Abend mit Glühwein und Punsch im weihnachtlich geschmückten Museumszug der Hespertalbahn verbringen. Neben dem Glühwein bieten die Betreiber natürlich auch alkoholfreie Getränke und gut gekühltes Bier an. Los geht's am 1898 erbauten Essener Bahnhof Kupferdreh. Über knapp 5 Kilometer geht's dann dampfbetrieben vorbei an Industriedenkmälern der vergangenen Jahrhunderte bis zum Baldeneysee, dem größten Stausee im Ruhrgebiet. Tropische Weihnachten im Legoland. Weihnachten mal ziemlich ungewöhnlich. Lianen, tropische Früchte und Palmen zwischen Weihnachtssocken, Tannen und Weihnachtsmarktbuden. Und das alles aus kleinen, eckigen Bausteinen. Im Legoland Discovery Center in Duisburg werden die kleinen Besucher mit einer tropischen Überraschung begrüßt. Aus der Dschungel-Themenwelt wurde eine tropisch-weihnachtliche Kulisse erschaffen, in der die Kinder Weihnachten einmal anders erleben. Neben den zahlreichen kuriosen Entdeckungen können die Kinder auch den Advent besonders erfahren. Geöffnet ist die Erlebniswelt auch am Heiligabend. Magie, Träume erleben. Andreas und Chris Ehrlich gehören zu den Stars der internationalen Magier- und Illusionisten-Szene. Am Samstag zeigen sie Ostwestfalen, was sie können, in der Stadthalle Bielefeld. Magie, Träume erleben heißt die neue Show, mit der die Magierbrüder ihr Publikum auf ihrer Deutschlandtour verzaubern wollen. Wenn die Ehrlich Brothers umrahmt von spektakulären Show-Effekten Bahnschienen verbiegen und es auf der Bühne schneien lassen, kann sich niemand ihrem Bann entziehen. Eine mitreißende Show voller faszinierender Illusionen für die ganze Familie. Vor Bielefeld haben die Künstler übrigens schon Zuschauer in den USA, Russland und auf den Bahamas begeistert. 1912, Mission Moderne. Vor 100 Jahren sollte dem konservativen Kaiserreich die aufregende, junge, moderne Kunst nahegebracht werden. Wie? Mit einer Ausstellung. 650 Kunstwerke von Van Gogh bis Picasso haben in dieser Ausstellung der modernen Kunst in Deutschland den Weg geebnet. Jetzt, genau 100 Jahre später, wird die Mission Moderne neu aufgelegt. Noch bis 30. Dezember im Wallraf-Richartz-Museum in Köln. Mit mehr als 100 der damals gezeigten Meisterwerke wird die ursprüngliche Ausstellung rekonstruiert. Die Exponate kommen aus den hochkarätigsten Museen der Welt, aber auch zahlreiche private Sammler trennten sich für die Retrospektive von Meisterwerken, die teils seit Jahrzehnten nicht mehr öffentlich ausgestellt wurden.
Renato Schlegelmilch war das mit den Tipps fürs Wochenende und gleich wird er noch einmal reinkommen hier zu mir ins Studio und uns erzählen, wie das Wetter dazu wird.
Domradio, Reisewetter.
Das ganze Jahr haben wir jetzt drauf gewartet. Weihnachten steht vor der Tür, noch 3 Tage bis Heiligabend. Aber die weiße Weihnacht, die scheint in weite Ferne gerückt. Was wir wettermäßig fürs 4. Adventswochenende erwarten können, das weiß Renato Schlegelmilch. Renato, wie wird's
Heike.
Denn? Nicht weiß was? Weiß was, Renato, weiß ich, was, aber es wird nicht weiß.
Ich versuch's mal positiv auszudrücken. Du kannst ja im Moment hier bei uns im Westdeutschland, im Rheinland, könntest du denken, dass das weiße Weihnachtswetter total verloren ist, weil wir hier bei uns Temperaturen 5, 6, 7 Grad Regen und sowas haben. Es ist aber tatsächlich nicht überall so. Im Moment ist das Wetter zweigeteilt, so an der Linie der Elbe entlang und alles, was östlich und nördlich davon liegt, da haben wir im Moment sogar noch Schnee, relativ viel sogar. Also das Wochenende vom 4. Advent wird teilweise noch winterlich und verschneit in Deutschland. Das ist dann aber auch das Beste, was ich jetzt sagen kann, weil ab Sonntag, eigentlich schon ab Samstag, wird so tendenziell immer wärmer. Wir haben zwar eine ziemlich starke Aufteilung immer noch zwischen Ost und West. Zum Beispiel im Nordosten haben wir es am Samstag -4, im Südwesten +7 Grad, am Sonntag dann sogar im Rheinland über 10 Grad. Und das führt dann dahin, dass wir es am 24., am Heiligabend, sogar 15 Grad haben werden. Und dann selbst der letzte Schnee, der noch in Mecklenburg-Vorpommern liegt, der taut dann weg.
Ist ja nicht gerade das Weihnachtswetter, was man sich so gewünscht hat. Ne? Wie sieht es denn im Rest von Europa aus?
Ja, da sind es eben auch die starken Kontraste, die das Wetter beeinflussen. Wir haben warme Luft aus dem Mittelmeer, die zu uns hochkommt. Und die schafft es nur so halb bis nach Deutschland, in die Südhälfte, in die Südwesthälfte. Und alles, was dann eben westlich ist von uns, das ist dann für Ende Dezember eigentlich unglaublich warm. Paris 12 Grad, London 13 Grad. Wir haben es in London am Wochenende die gleichen Temperaturen wie in Athen. Aber andererseits ein paar hundert Kilometer weiter östlich, in Warschau, haben wir es -9 Grad. Also diese Teilung, die Wetterteilung, die geht quasi mitten durch Deutschland, im Westen warm, im Osten kalt. Selbst im Osten haben wir dann trotzdem so richtiges Winterwetter, kommt dann eben durch den Regen, durch die Wolken auch nicht auf. Wenn man so richtiges weihnachtliches Winterwetter haben will, muss man schon ein Stückchen weiter nach Norwegen, nach Finnland, ganz hoch in den Norden. Da ist es dann aber tatsächlich so, da haben wir es -11 Grad, da liegt jede Menge Schnee und es ist blauer Himmel.
Ist vielleicht für den einen oder anderen zu weit. Wie wird es denn nach Heiligabend hier bei uns? Ja. Ist dann denn irgendwann mal die Hoffnung auf Schnee?
Also man kann sagen, wahrscheinlich dieses Jahr wird es wahrscheinlich nicht mehr besser, zumindest wenn man von der Winterlichkeit des Wetters ausgeht. Es bleibt mild über Weihnachten, es bleibt auch in der Woche danach mild. Wie gesagt, die warme Luft aus dem Mittelmeer bringt dann eben, dass dazu kommt zu uns, dass wir um die 15 Grad haben werden und es tatsächlich bei uns bis Ende des Jahres regnerisch, grau und trüb bleiben wird.
Aber es kommt ja schließlich nicht aufs Wetter an bei Weihnachten. In Bethlehem hat es auch nicht geschneit.
Genau.
Renato Schlegelmilch, vielen Dank für das
Wetter.
Bahnreisende können ein Lied davon singen, nämlich Alle Jahre wieder. Da drohte alljährlich Weihnachtschaos bei der Bahn, zu wenig Sitzplätze in den Zügen, Verspätungen und witterungsbedingte Ausfälle. Dieses Jahr soll es bei der Bahn an Weihnachten aber anders klingen. O du Fröhliche nämlich, denn die Witterung soll keine Rolle mehr spielen. Viele Weichen sind jetzt beheizt und außerdem stehen an den Feiertagen in diesem Jahr 21.000 Mitarbeiter bereit fürs Schneeschaufeln. Naja, und die werden froh sein, wenn an Weihnachten keiner singt, leise rieselt der Schnee. Ich sag zum Abschied leise Servus, mein Name ist Heike Sikoni, danke fürs Mitreisen.